Ja, ich freue mich auch, in eurer Mitte zu sein. Ich weiß jetzt nicht, was Ingo über mich erzählt hat. Ich weiß nicht, wie hoch er die Latte gesetzt hat. Ich würde es mal so sagen, ohne zu lügen. Wir waren ja vor kurzem mit ihm zusammen in Sevilla gewesen. Und ich würde ehrlicherweise sagen, ich glaube, ich habe von Ingo mehr gelernt, als er von mir gelernt hat. Also in diesem Sinne, ja, ich glaube, man kann voneinander lernen. Und man kann die guten und positiven beispielhaften Dinge, die die anderen haben, gerne abschauen und davon lernen. Ja, der Andreas ist heute bei uns. Ich wäre normalerweise eigentlich heute bei uns dran gewesen in der Gemeinde und da hat mich unser Ältester gefragt, ob ich nicht quasi Andreas hier ersetzen könnte. Ich weiß, die Latte ist hoch, einen Andreas zu ersetzen. Wie dem auch sei, ich hoffe, Gott segnet uns und schenkt mir auch Gnade, mit euch zusammen hier das Wort zu teilen. Ich möchte einen Vers lesen aus Markus 13, den Vers 33. Markus 13, den Vers 33. Da heißt es, da sagt Jesus, das ist die Endzeitrede, habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist ein kurzer Abschnitt, ein einziger Vers aus der Endzeitrede Jesu Christi. Wir wissen, es gibt die Endzeitrede, die ist in den synoptischen Evangelien ähnlich, in Matthäus Kapitel 24, in Markus Kapitel 13 und in Lukas 17 oder Lukas 21. Also es gibt diese sogenannte Endzeitrede und im Markus-Evangelium ist diese Endzeitrede die größte oder die längste gesprochene Rede. Vielen, vielen Dank. Die größte oder längste gesprochene Rede in diesem Evangelium. Jesus spricht viel über Kennzeichen, was die Endzeit auszeichnen wird. Er spricht über Verführung, er spricht über Abfall, er spricht über Kriege, über Erdbeben, über Hungersnöte, über Unruhen. Er spricht aber auch darum, dass das Evangelium verkündigt wird. Er spricht darum, dass trotzdem, dass ihr verfolgt werdet, der Heilige Geist euch Kraft geben wird, ein richtiges Zeugnis zu sein. Er spricht darüber, dass das Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, infolgedessen es die große Trübsal geben wird, die einige Zeit andauern wird und schlussendlich vor seiner Wiederkunft direkt diese kosmischen Erschütterungen, die man so anhand der Sonne und des Mondes beobachten werden kann. Am Ende seiner Rede, und das ist der Vers, den ich gerade gelesen habe, da spricht er über die Bereitschaft, wenn er wiederkommt. Er spricht über die Bereitschaft, wenn er wiederkommt. Ich denke mal, wenn man eine längere Rede hält, dann ist das Wichtigste, was gesagt wird, das, was am Ende gesagt wird. Es ist natürlich so, dass die ganze Rede wichtig ist. Jesus hat kein Wort umsonst gesagt. Aber das, worauf es ankommt, und das lernt man ja auch in der Regel, wenn man generell eine Rede hört, dass man am Ende so einiges zusammenbindet oder am Ende den letzten Appell, was man mit der Rede erreichen möchte, sagt. Und das tut hier Jesus genauso. Er sagt am Ende der Rede, habt Acht, seid achtsam, wacht, seid wachsam und betet, seid im Gebet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da sein wird. Das Ziel ist, dass die Menschen bereit sind für seine Wiederkunft und der Appell ist, achtsam zu sein, wachsam zu sein und im Gebet zu sein. Und über diese drei Punkte möchte ich heute reden. Habet Acht, seid wachsam und betet. Zunächst einmal habt Acht. Das Wort, das Jesus hier gebraucht, vom Griechischen her kommt es vom Sehen. Das gebraucht man für das ganz normale Sehen. Also wenn Jesus sagt, habt Acht, dann meint er damit eigentlich einfach, habt geöffnete Augen, dass ihr seht, was passiert. Seid Leute, die erkennen, ich habe ja viele Zeichen genannt, sagt Jesus vorher, seid Leute, die erkennen, was vor euren Augen passiert. Schätzt die Situation, in der ihr lebt oder seid, richtig ein, um sie beurteilen zu können. Ich denke, wenn man generell sich die Gedanken macht über das Sehen in der Bibel, dann stellt man schnell fest, dass es verschiedene Stufen gibt vom Sehen. Es gibt verschiedene Stufen vom Sehen. Die erste ist zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 26, diese sehr bekannten Verse, ab Vers 16. Entschuldigung. Apostelgeschichte 26, ab Vers 16, da heißt es: Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu, spricht Gott quasi zu Paulus, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich sende, Vers 18, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also die erste Stufe des Sehens ist die, wenn ein natürlicher Mensch, der nicht gläubig ist, wenn er das Evangelium hört und der Heilige Geist in seinem Herzen wirkt, dass er erkennt, wer er ist, wo er steht und was er braucht. Gott sagt zu Paulus: Ich sende dich zu den Heiden, damit du ihnen die Augen öffnest, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, dass sie erkennen, sie sind in der Finsternis, sie sind verloren, sie sind unter der Herrschaft des Satans und sich zuwenden zu Gott. Also erste Stufe des Sehens ist, wenn ein Ungläubiger sich selbst als Sünder sieht, dass er verloren ist. Er sieht aber gleichzeitig auch die Erlösung in Jesus Christus und wendet sich im Glauben ihm zu. Die erste Stufe des Sehens, von der die Bibel spricht. Die zweite Stufe des Sehens, in Epheser Kapitel 1 nachzulesen. Ab Vers 15, da heißt es wie folgt. Epheser 1, ab 15. Darum lasse ich auch, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und meinen Gebeten euer zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Kenntnis seiner selbst, und jetzt kommt es, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkungen an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die zweite Stufe des Sehens, Paulus schreibt zu Gläubigen und er sagt: Ich ringe vor Gott, damit ihr erkennt, damit ihr geöffnete Augen habt, damit ihr erkennt, welchen Reichtum der Herrlichkeit ihr als Gläubige habt in Jesus Christus. Also hier geht es nicht um Ungläubige, die erkennen, dass sie verloren sind, sondern hier geht es um Gläubige, dass sie sehen und erkennen, was sie alles in Jesus Christus haben. Dass sie geöffnete Augen haben und erkennen die völlige Vergebung in dem vollkommenen Opfer Jesu Christi, dass sie erkennen die Macht seiner Stärke, dass sie Gnade haben, dass sie Macht, dass sie Stärke haben, der Sünde Nein zu sagen, der Sünde zu widerstehen. Dass sie die Reichtümer in Jesus Christus erkennen. Ich denke, des Häufigeren haben Gläubige ein Problem mit der Welt, weil sie einfach nicht erkennen die Reichtümer, die sie in Jesus Christus haben. Sie versuchen sich noch hier was zu holen, da was zu holen, das nicht zu verpassen, jenes nicht zu verpassen, weil sie einfach nicht wissen, wie reich sie in Jesus Christus sind. Dass Christus der Friede ist, dass sie in ihm zur völligen Ruhe, zum völligen Frieden kommen. Also die zweite Stufe des Sehens ist, wenn ich erkenne als Christ schon die Reichtümer, die ich habe, die Segnungen, die ich habe in Jesus Christus. Dass meine Seele in ihm völlig zur Ruhe kommt. Dass ich nicht ständig nach irgendwelchen Dingen, neueren Dingen jage, um bloß irgendwas nicht zu verpassen. Dass ich in den Segnungen Jesu Christi völlig zur Ruhe komme. Die dritte Stufe des Sehens wird uns berichtet in Matthäus Kapitel 13, als Jesus seine Gleichnisse hält. von Vers 13 bis Vers 16. Da steht Folgendes, sagt Jesus: Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie sich nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Also das ist eine dritte Stufe des Sehens, von der die Bibel spricht. Und hier geht es darum, dass Menschen, es geht primär um das Volk Israel, dass Menschen zu der damaligen Zeit, die Juden vor allen Dingen stellvertretend durch die Ältesten, durch die Pharisäer, durch die Schriftgelehrten, nicht gesehen haben, nicht erkannt haben, in welcher Zeit sie leben. Es heißt, Jesus ist gekommen zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Jesus kommt zu seinem Volk, das Volk ist aber völlig blind und erkennt absolut nicht die Situation, in der es sich befindet. Das Herz ist verstockt, dadurch sind die Ohren taub und die Augen blind. Also es geht hier darum, zu erkennen die Situation, in der ich mich befinde. Und ich denke, wenn Jesus darüber spricht, habet Acht, dann geht es primär genau darum, es geht nicht um die erste Stufe, es geht nicht um die zweite Stufe, es geht um diese dritte Stufe, zu erkennen, wie bei seinem ersten Kommen, so bei seinem Wiederkommen, zu erkennen, in welcher Zeit ich lebe. Die Zeit und die Zeitzeichen, die davon sprechen, richtig zu beurteilen, richtig zu bewerten. Es heißt zum Beispiel in 1. Chroniker Kapitel 12, Vers 33 über einen Stamm von Israel, dass sie wussten, in welcher Zeit sie lebten. 1. Chroniker 12, 33. Von den Söhnen Isaschars, ist ein Stamm aus Israel, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun sollte. 200 Häupter und alle ihre Brüder folgten ihrem Wort. Es geht quasi darum, dass Gott David im Volke Israel eingesetzt hat als König. Und die Leute haben sich unterschiedlich ihm gegenüber verhalten. Und es gab eine ganze Reihe von Menschen aus dem Stamm Isaschar, die haben erkannt, welche Stunde schlägt. Die haben erkannt, dass Gott quasi menschlich gesprochen den David zum König gesetzt hat, haben ihn erkannt, haben ihn als König akzeptiert und haben sich ihm untergeordnet und haben ihm gedient. Also die Menschen vom Stamme Isaschars, die waren klüger und einsichtiger. Die hatten geöffnete Augen, um zu erkennen, einfach was in der Zeit, wo sie leben, dran ist. Und sie haben David, ihrem König, damals gefolgt. Als Jesus kam, war das Volk Israel blind und sie haben ihn verworfen. Sie haben ihn nicht angenommen. Wenn Jesus also zu seinen Jüngern sagt, habet Acht, dann geht es genau um diese Warnung. Nicht den Fehler in der Endzeit zu wiederholen, den das Volk Israel bei seinem ersten Kommen gemacht hat. Anders zu sein, geöffnete Augen zu haben, zu verstehen, welche Zeit dran ist. Ich weiß nicht, wie ihr die Zeit bewertet, in der wir leben. Ich finde persönlich, es ist eine sehr turbulente Zeit. Es passiert sehr, sehr viel. Man hat immer mehr den Eindruck, die Probleme, egal auf welcher Ebene, wachsen über die Köpfe der Menschen, die da drin stehen, hinaus. Also die Ehen gehen zugrunde, weil die zwei Personen, die in der Ehe sind, mit den Konflikten nicht zurechtkommen. In der Politik, die Probleme der Länder, der Städte, wachsen darüber hinaus, die Menschen haben völliges Chaos, wissen nicht wohin. Man beachte nur aktuell das Problem vom Brexit, wo geht die Reise hin? Das Volk hat so abgestimmt, in der Politik ist völliges Chaos, wir wissen gar nicht, wohin die Reise geht. Wie soll das gelöst werden? Wie soll das vernünftig geklärt werden? Die Regierenden sind völlig überfordert mit der Situation. Denken wir an die Flüchtlingskrise, Europa und auch darüber hinaus. Die Regierenden sind völlig überfordert mit der Lage. Wo soll die Reise hingehen? Die Probleme wachsen einfach über den Häuptern der Verantwortlichen hinaus. Man bekommt sie nicht mehr vernünftig gelöst, man bekommt sie nicht mehr in den Griff. Es entsteht in gewisser Weise Gesetzlosigkeit, weil die Regeln und die Gesetze, die die jeweiligen Länder für sich über Jahrhunderte hinweg definiert haben, einfach nicht mehr greifen, auch einfach nicht mehr zur Anwendung kommen. Sie werden ausgehebelt, Gesetzlosigkeit, die Gesetze werden umgangen, die Moral wird verworfen. Man sagt heute das eine, morgen das andere. Dann sagen die Politiker, wenn sie auf ihre Widersprüche angesprochen werden, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Völlige Gesetzlosigkeit, völlige Amoralität. Also man lebt in einer Zeit, die sehr turbulent ist. Wie man sie auch immer bewertet, die Bibel sagt, seid achtsam, habt geöffnete Augen, seid solche, die in der Lage sind, das, was passiert, richtig zu sehen, richtig zu bewerten. Und vor allen Dingen die Stunde, die kommt, wenn Jesus wiederkommt, zu erkennen, um ihn zu erwarten. Das ist das Ziel von dieser ersten Aussage, habet Acht. Das Zweite, Jesus sagt, habt Acht und wachet. Interessant ist, das Wort wachet kommt vom Griechischen her auch, von dem Wort quasi oder beschreibt einen Zustand, wo jemand auf einem Feld draußen irgendwo übernachtet. Wir kennen das sehr gut von den biblischen Geschichten von den Hirten zum Beispiel, die auf dem Feld bei der Herde übernachtet haben, gewacht haben. Es waren also Leute gewesen, die verantwortlich waren für die Herde und die vor Ort gewesen sind. Sie sind präsent gewesen. Sie waren da. Wenn irgendein Wetterumschwung passiert, dass die Herde gefährdet ist, dann sind sie da, können darauf reagieren, können vielleicht an irgendeinen Ort gehen, wo die Herde geschützt ist. Wenn jemand die Herde angreift, so sind sie präsent, können Widerstand leisten, können den Angriff abwehren. Also wachsame Menschen oder wachsame Hirten sind welche, die da sind, die für die Herde sind, die aktiv sind, die präsent sind, die bereit sind. Es sind nicht solche, die die Herde irgendwo hinschicken, sich bequem zurückziehen in irgendeinen Schlupfwinkel und dort schön in Sicherheit ihre Zeit verbringen. Also solche Leute sind es nicht. Das ist nicht der Zustand eines wachsamen Hirten oder eines wachsamen Menschen. Ich kenne es von der Bundeswehr, also ich war selber nicht in der Bundeswehr, ich habe Zivi gemacht, verweigert, aber ich kenne es von diesen Läden, diesen Army-Shops, dass es dort zum Schlafen so Schlafsäcke gibt, da sind so wie Ganzkörperanzüge, quasi da schlüpfst du mit deinen Beinen einzeln hinein, hast dann Ärmel da in diesem Schlafsack und so, und in solchen Schlafsäcken übernachten, ich weiß nicht, ob immer oder teilweise, die Soldaten, wenn sie draußen auf dem Feld sind. Die Schlafsäcke sind darauf ausgelegt, dass die Soldaten eine sehr hohe Bereitschaft haben zum Konflikt. Man stelle sich vor, du schläfst an der Front in so einem normalen Schlafsack, bis oben zu, hast dich zugeschnürt, wenn da irgendein Feind kommt, bis du da rauskommst, das dauert. Wenn du aber so einen Ganzkörperanzug hast, dann kannst du quasi mit ihm aufspringen und bist direkt mobil. Also die Bereitschaft wird dadurch erhöht. Sei wachsam, sei bereit, wenn irgendein Konflikt kommt, direkt zu reagieren. Ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, um Wachsamkeit zu verdeutlichen. Man ist ja in der Bundeswehr sehr realistisch und man versucht den Herausforderungen, den so ein Soldatenleben im Krieg hat, gerecht zu werden. Deswegen hat man so die Schlafsäcke darauf ausgelegt, um die Reaktionszeit zu verringern und die Bereitschaft zu erhöhen. Ich denke, das sollte ein gutes Bild sein für uns Gläubige. Seid wachsam. Seid solche, die sich darauf einstellen, zu reagieren, wenn Gott redet. Seid solche, die sich darauf einstellen, schnell zu reagieren, wenn wir geöffnete Augen haben und sehen, was in der Welt so alles vor uns passiert. Ich denke, ein Gläubiger ist wachsam, wenn er zum Beispiel die Gebetsstunden einer Gemeinde ernst nimmt. Er macht es sich nicht bequem abends, ich sage mal, bei uns sind die Gebetsstunden am Freitagabend, ich weiß nicht, wie das hier ist. Man kann sich am Freitag schön bequem und gemütlich machen zu Hause, vielleicht in die Sauna gehen, weiß ich nicht, gemütlich essen, den Abend schön ausklingen lassen. Man kann aber diese Bequemlichkeit ablegen und das Gebet einer Gemeinde sehr wichtig und ernst nehmen und dabei sein. Die Nöte, die Herausforderungen, die da sind in der Gemeinde, die mache ich auch zu meinen Nöten und bewege sie mit im Gebet. Es ist mir wichtig, ich möchte dabei sein, ich ziehe mich nicht zurück, ich genieße nicht das Leben, ich stelle mich den Herausforderungen, die da sind. Jemand, der wachsam ist, ist auch jemand, der die Bibelstunden ernst nimmt und dabei ist. Das ist jemand, der ein Mensch ist mit den Charakterzügen der Leute aus Berea, der prüft, was gesagt wird und das Wort Gottes annimmt und versucht, es auch auszuleben. Jemand, der versucht, Tag ein, Tag aus mit Gott das Leben zu führen. Jemand, der tatsächlich bereit ist, die Last des Evangeliums, den Missionsbefehl Jesu Christi ernst zu nehmen. Es gibt so viele Menschen, die verloren sind. Hast du ein Herz für sie? Bist du jemand, der aktiv ist, der wachsam ist, der dabei ist? Oder lässt du dich einfach mit diesem Strom der Zeit gehen? Es gibt so viele Angebote, die uns von diesem Befehl abhalten und wir lassen uns oft einfach treiben. Wir haben die Wachsamkeit verworfen. Wir sind nachlässig geworden, träge geworden, faul geworden, vielleicht ganz müde geworden und sind nicht mehr bereit, wachsam zu sein. Die Kämpfe haben uns zermürbt und wir ziehen uns frustriert zurück und machen gar nichts mehr. Die Zeitform, in der diese drei Befehle stehen, also habt Acht, seid wachsam und betet, stehen im Präsensimperativ. Ich weiß nicht, wer hier gut in Deutsch ist, aber das ist eine Befehlsform, quasi eine aktive Befehlsform. Das heißt, als Erklärung, eine begonnene Handlung soll weiterhin getan werden. Also ich beginne etwas und mache es immer wieder weiterhin die ganze Zeit. Ich bin achtsam, ich bete darum, dass Gott meine Augen öffnet, dass ich die Dinge bewerten kann und versuche jeden Tag achtsam zu sein. Ich bin wachsam und versuche jeden Tag aktiv und wachsam und bereit zu sein. Also ich habe etwas angefangen, wachsam zu sein und versuche es immer wieder einzuhalten und immer wieder zu üben. Also Achtsamkeit und Wachsamkeit machen mich bereit auf die Wiederkunft Christi. Nicht Lauheit, nicht Trägheit, nicht Gleichgültigkeit, nicht Faulheit, aber Achtsamkeit und Wachsamkeit. Das Dritte, habet Acht, wachet und betet. Das Dritte ist das Beten. Ich möchte einiges zur Notwendigkeit des Gebetes sagen. Ich arbeite in der Automobilindustrie und bei uns ist es so, das ist wahrscheinlich in allen Arbeitszweigen, ich kenne mich aber in den anderen nicht so aus, da ist es so, dass man versucht, bestimmte Prozesse in die Arbeitsabläufe einzuführen, um einfach die Fehlerquote zu minimieren. Ein einzelner Fehler kann sehr, sehr hohe Folgekosten haben und kann eine Firma sogar in den Ruin oder in den Bankrott führen. Wir kennen das von diesen Rückrufaktionen, zum Beispiel von Toyota, wenn man soeben 800.000 Autos zurückrufen muss, in die Werkstatt irgendein Teil dort ersetzen muss, weil es ein Sicherheitsrisiko gibt, dann sind es ruckzuck Millionen und Milliarden Beträge, die so eine einzelne Firma kosten. Gut, Toyota kann wahrscheinlich sowas gut verkraften. Wenn es aber ein kleines Unternehmen ist, dann ist es fatal. Dann kann es die tatsächlich gegen die Wand fahren, muss man das Unternehmen schließen. Und so versucht man, verschiedene Prozesse einzuführen oder zu definieren, die gewisse Sicherheitsrisiken ausschließen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr damit vertraut seid, aber es gibt zum Beispiel die FMEA-Methode, um einfach Fehler zu erkennen und zu minimieren. Und wenn Risiken da sind bei bestimmten Bauteilen, dann geht man hin und sagt, okay, ich mache eine zweifache, dreifache, vierfache Sicherheit rein, um möglichst, wenn das Bauteil kaputt geht, damit ich keinen Riesenschaden habe. Ja. Also wenn Menschenleben durch dieses Bauteil gefährdet würde oder wäre, ja, dann sagt man, okay, ich brauche zwei, drei, vierfache Sicherheit, damit selbst wenn es ausfällt, es irgendwie abgefangen wird, damit es dort zu keinem Fiasko kommt. Also man macht irgendwo oder entwickelt irgendwelche Methoden oder irgendwelche Prozesse, um einfach Fehler zu minimieren oder am besten ganz auszuschließen. So arbeitet man in der Industrie und ich glaube, das ist wahrscheinlich in jedem Berufszweig ähnlich. Ich kenne es ein bisschen aus der Automobilindustrie, aber es ist überall eigentlich ähnlich. Es sind quasi Handhabungen, mit denen man mit Schwierigkeiten umgeht, versucht diese zu minimieren, die Risiken zu senken und die Herausforderungen, die da sind, irgendwie zu lösen. Also dafür sind die ganzen Methodiken eigentlich da. Und das ist in der Welt so, das ist in der Industrie so oder in der Wirtschaft so. Wenn man aber ins Reich Gottes kommt, dann sind diese menschlichen Methoden, diese menschlichen Mittel einfach oft wirkungslos. Im Reich Gottes gilt das Primat der Abhängigkeit von Gott. Im Reich Gottes ist es immer abhängig von Gott. Da geht es nicht darum, dass ich meine menschlichen weisen Methoden irgendwie anwende, um die Gemeinde weiterhin zu bauen. Es ist nicht verkehrt, wenn man Fähigkeiten entwickelt, auch menschliche Fähigkeiten, um sie im Reich Gottes einzusetzen. Aber es gilt grundsätzlich die persönliche Abhängigkeit von Gott. Jesus sagt selbst, ich baue meine Gemeinde und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Also der Herr Jesus ist der Baumeister, er baut und wir sind als seine Glieder, jeder persönlich, ihm gegenüber abhängig. Mit ihm persönlich direkt verbunden. Deswegen sind wir völlig, völlig auf seine Hilfe immer angewiesen. Wir kommen mit unseren menschlichen Fähigkeiten, menschlichen Methoden, vielleicht in der Wirtschaft weiter, wir bekommen Probleme gelöst, aber oft nicht im Reiche Gottes. Menschlich entwickelte Methoden, so gut sie auch sind, sind im Reiche Gottes oft zum Scheitern verurteilt. Die menschliche Weisheit wird im Reiche Gottes zur Torheit. Die menschliche Kraft wird im Reiche Gottes zur Schwachheit. Die menschliche Psychologie oder Medizin ist oft hilflos, ist am Ende. Nur Gott allein hilft in sehr vielen Fällen. Nur von ihm allein sind wir abhängig, nur von ihm können wir Gnade und Kraft bekommen, das Reich Gottes weiterzuführen, beziehungsweise im Reich Gottes tätig zu sein. Deswegen spricht die Bibel und zeigt die Bibel auf die Notwendigkeit des Gebets. Ohne Gebet geht im Reiche Gottes nichts. Der Mensch, so klug er ist, so gebildet er ist, ist aufgefordert, bei Gott jeden Tag aufs Neue sich Hilfe zu holen. Alleine kommt er nicht weiter. Es heißt mehrfach in der Bibel, zum Beispiel Psalm 51, aber es heißt mehrfach, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen oder ehren. Häufig also sagt die Bibel, dass der Mensch zu Gott gehen sollte, um dort von ihm Kraft und Hilfe zu erfahren. Ich möchte einige Beispiele nennen, um das zu verdeutlichen. Als David gesündigt hat, in 2. Samuel nachzulesen, den Ehebruch mit Bathseba, dann kommt zu ihm der Nathan, konfrontiert ihn mit seiner Sünde und sagt, du bist der Mann, der gesündigt hat, du hast Ehebruch begangen, du hast einen Menschen umgebracht. Und dann tut David radikal Buße, nachzulesen Psalm 51. Es ist interessant, David geht zu Gott mit seiner Schuld und bekommt Vergebung. Jetzt stellen wir uns die Situation vor, in der das geschehen ist. David ist König vom Volke Israel und das Volk Israel hat das Gesetz erhalten von Gott. Und im Gesetz steht drin, Ehebrecher sollst du steinigen, Mörder, ich weiß nicht genau, ob steinigen, aber auf jeden Fall definitiv auch umbringen. Also David begeht zwei Sünden, auf die nach dem Gesetz, unter dem er quasi König ist, die Todesstrafe steht. Und es gibt vom Gesetz aus dafür keine Ausnahmen. Also wenn es absichtlich, mit Vorsatz würde man in der Rechtsprechung sagen, wenn es absichtlich mit Vorsatz geschehen ist, und das war bei David der Fall gewesen, dann gibt es da keine Gnade. Es gibt keine Freistatt, wo du fliehen kannst, um von dem Bluträcher dann quasi verschont zu bleiben. Das gibt es nicht. David begeht zwei Sünden, nach denen er eigentlich zum Tode verurteilt ist. Es gibt keine Ausnahme. Er geht hin zu Gott im Gebet, tut von ganzem Herzen Buße, schreibt es auch quasi nieder, damit es auch für uns überliefert ist, bis in die heutige Zeit hinein. Und dann sagt Nathan zu ihm diese Worte, quasi weil du dich vor Gott gedemütigt hast, so wirst du nicht sterben. David macht aufrichtig Buße und Gott schenkt ihm Gnade. Theologisch würde man sagen, Gott gibt ihm die Gnade, einem alttestamentlichen Menschen, der völlig unter dem Gesetz stand, gibt Gott die Gnade, die er neutestamentlich den Menschen gibt. Gott handelt mit David aus dem Alten Testament quasi neutestamentlich. Gott schenkt ihm Gnade. Wenn also ein Mensch in Reue und Buße zu Gott kommt und um Gnade bittet, dann schenkt Gott ihm Gnade. Und dieses Geschenk der Vergebung durfte David damals bekommen. Er hatte keine andere Chance. Er hatte nur eine Chance gehabt. Und das war, wenn er im Gebet zu Gott geht und radikal Buße tut. Alles andere war ausgeschlossen. Nach dem Gesetz, Junge, musst du getötet werden. Todesstrafe. Aber Gott begnadigt diesem David und schenkt ihm weiter Leben. Gott ist ein gnädiger Gott. Und oft, egal in welcher Situation wir sind, sei es, wenn man in Sünde fällt, sei es, wenn man Konflikte hat, sei es, wenn man Schwierigkeiten hat, sei es, wenn es Nöte in der Gemeinde gibt, egal in welcher Situation wir sind, ich weiß auch nicht, in welcher Situation du bist, aber es gibt oft nur eine Chance. Die Chance, die David gehabt hat, die er genutzt hat. Und das ist, wenn du zu Gott von ganzem Herzen mit deiner Not oder mit deiner Schuld oder mit deiner Herausforderung gehst und ihm das ausschüttest. Die gute Nachricht ist, wir haben einen gnädigen Gott. Und das heißt in Römer 5, wenn unsere Sünde mächtig ist, so ist seine Gnade noch viel mächtiger. Wenn wir an unserer Schuld zugrunde gehen, dann dürfen wir zu ihm gehen und Gnade erhalten. Wenn wir in unseren Nöten nicht weiterkommen, dürfen wir zu ihm gehen. Er hat Hilfe parat. Deswegen, wir haben oft nur eine Chance, weiterzukommen. Und das ist, wenn wir im Gebet aufrichtig, mit aufrichtigem Herzen im Glauben, im Gebet zu Gott gehen und ihn bitten, Herr, schenk mir Gnade für diese oder jene Situation. Oder hier, ich habe gesündigt, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das erlebe ich immer wieder, dass ich versage. Schenk mir deine Gnade, dass ich im Leben weiterkomme. Diese Gnade durfte David erleben und wir kennen auch sehr, sehr viele Psalmen, wo er so wunderbar Gott gelobt und gepriesen hat. Und ich denke, so einige Psalmen davon sind auch geschrieben von ihm nach diesem Sündenfall, wo Gott ihn aufgerichtet hat, wo Gott ihn erhoben hat und der Gott wieder von ganzem Herzen preisen durfte. Er hatte also nur diese eine Möglichkeit, radikal Buße zu tun. Ich möchte ein zweites Beispiel lesen oder uns nennen, und das ist das Beispiel von Jesus selbst. Jesus sagt zu seinen Jüngern, als er in Gethsemane ist, Markus 14, 33 bis 41 nachzulesen. Ich lese nun den Vers 38, da heißt es, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Es war eine sehr schwierige Stunde für Jesus selbst gewesen. Die schwierigste Zeit mit Sicherheit, die er auf der Erde verbracht hat. Vor seinem Tod, nachher der ganze Leidenskampf und sein Sterben auf Golgatha. Aber er sagt zu seinen Jüngern, das hat er auch selbst praktiziert, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, das Ganze zu bestehen oder da durchzukommen, dass Gott Gnade schenkt. Und das ist zu wachen und zu beten. Zu wachen und zu beten. Wenn wir geprüft werden, wenn Herausforderungen da sind, die an uns in unserem Leben herantreten, dann bringen die menschlichen Methoden nichts. Dann kommen wir mit den menschlichen Fähigkeiten, mit unseren Kräften oder mit unserer Weisheit, kommen wir dann nicht weiter. Dann scheitern wir. Der Geist ist willig, wir möchten das Gute, aber das Fleisch ist schwach. Wir sind müde, wir sind gereizt, wir sind ausgelaugt, wir sind geneigt zur Sünde. Da gibt es nur eine Möglichkeit, indem wir wachsam sind im Gebet. Die Jünger haben geschlafen, wir wissen das Resultat, als nachher es zu der Gefangennahme kam, in Gethsemane, da sind sie alle laufen gegangen. Petrus hat dreimal Jesus verleugnet. Ich glaube, der war vom Typ her, vom Charakter her, eigentlich ein mutiger Mensch gewesen. Er preschte so immer hervor von den ganzen 12 Jüngern. Eigentlich ein mutiger Charakter, menschlich fähiger Mensch in bestimmten Dingen. Vielleicht gerade, wenn es um Mutproben geht, so vom Zehner springen, wird Petrus der Erste oder von irgendeiner Brücke irgendwo springen, wird Petrus der Erste gewesen. Mutiger Mann, der vorangeht, der das Wort ansagt. Aber wenn es darum geht, geprüft zu werden von einer Magd, irgendwo am Feuer in der letzten Ecke, plötzlich dieser mutige Petrus, kennt Jesus nicht, verleugnet ihn, flucht sogar darüber. Ganz, ganz komisch. Also ein Mensch mit seinen natürlichen Fähigkeiten versagt auf der ganzen Ebene. Hat absolut keine Kraft, irgend so einer Magd, die da irgendwo am Feuer steht, richtig zu sagen, wer er eigentlich ist und in welcher Beziehung oder in welchem Verhältnis er zu Jesus Christus steht. Es hilft da nur eins, es hilft das Beten. Wären die Jünger wachsam gewesen, hätten sie gewacht. Wer weiß, wie dann die Antworten des Petrus da in diesem Feuer, in diesem Hof da des Kajaphas, glaube ich, war das, gewesen wären. Jesus sagt eindeutig, wachet und betet, Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Wir leben in der Zeit des Endes. Ich denke, das kann man spätestens seit 1948, Staatsgründung von Israel, oder seit 67, Eroberung von Jerusalem, kann man das sagen. Wir leben irgendwo in der Zeit des Endes, wo die Zeiten der Heiden langsam zu Ende gehen. Da sagt Jesus in Lukas 21, Jerusalem wird so lange zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden vorbei sind. Wir leben so jetzt in dieser Übergangszeit. Die Zeit des Endes ist geprägt von Verführung, von Verfolgung, von Nöten, von Kriegen und, und. Das können wir jeden Tag in den Medien sehen. Es ist also eine Zeit für uns Gläubige, die Prüfungen, die Versuchungen, die Verführungen für uns parat hat. Gerade in dieser Zeit geht es darum, achtsam zu sein, geöffnete Augen zu haben, zu erkennen, was dran ist, wachsam zu sein, das heißt aktiv für Gott zu sein, bereit zu sein, fleißig zu sein in seinem Reich und zu beten mehr denn je, denn die Anfechtungen sind da und das schwache Fleisch haben wir immer noch. Der Geist ist willig, wir möchten das Gute, aber das Fleisch ist schwach, wir sind schwache Menschen. Deswegen ist Gebet dran mehr denn je. Ich möchte abschließen mit dem Beispiel der Witwe und dem ungerechten Richter aus Lukas 18. Ich denke, das ist uns allen sehr gut geläufig, ich möchte das nicht lesen, von Vers 1 bis Vers 8. Dann geht es darum, dass so eine Witwe, die irgendein Rechtsproblem hat, zu einem Richter geht, der total gottlos gewesen ist, dem weder Gott interessiert hat, noch eigentlich das Gesetz interessiert hat. Ihm war das eigentlich alles völlig Wurst gewesen. Er hat so sein Ding gemacht. Er hat wahrscheinlich nach Willkür das Recht gesprochen. Du bist mir sympathisch oder hast mir ein bisschen Geld gegeben, hast Recht. Oder hast mehr gegeben als der andere, bist auch durchgekommen. So ein ganz gottloser Mensch eigentlich. Aber die Witwe mit ihrem Rechtsproblem, die kam zu ihm einmal, er hat sie wahrscheinlich fortgeschickt als lästig, schmieren konnte sie ihn eh nicht. Wenn sie nichts hat, hat er sie weggeschickt. Dann kam sie vielleicht das zweite Mal, das dritte Mal, irgendwann das zehnte Mal. Und menschlich gesprochen hatte er die Schnauze voll. So, jetzt reicht's. Irgendwie muss ich die Frau loswerden, die nervt mich schon. Irgendwann kommt sie noch und in aller Öffentlichkeit schlägt sie mich, weil sie so wütend auf mich ist. Eigentlich hat sie ihn völlig nicht interessiert, aber sagt, okay, ich muss ihr irgendwann mal recht sprechen, dann bin ich die alte Frau los, die nervt mich sowieso. Und dann macht er das und er verschafft ihr Recht. Und dann sagt Jesus, wenn wir an diesem menschlichen Beispiel sehen können, wie so eine Frau für ihr Recht ringt, bis sie es bekommt, wie viel mehr solltet ihr im Gebet zu Gott kommen, der seinen heiligen Recht verschafft? Mit Sicherheit viel schneller oder viel zeitlich passender als dieser gottlose Richter, der Frau Recht verschaffen hat. Und es geht da in dem Zusammenhang auch um die Endzeit. Da heißt es nämlich, wenn aber der Menschensohn kommt, wird der Glauben auf Erden finden. Also wenn der Jesus Christus wiederkommt, wird es Menschen geben, die im Gebet um Recht, um Gnade ringen vor Gott. Da wird die Frage gestellt, eine rhetorische Frage. Zum großen Teil kann man sagen, wahrscheinlich nein. Es wird sehr, sehr wenige geben. Anders ausgedrückt, vielleicht auf unsere Zeit, die Witwe des 21. Jahrhunderts geht nicht mehr zu dem Richter, um sich Recht zu verschaffen. Sie ist müde geworden. Sie findet sich damit ab. Es ist okay, wenn in der Gemeinde nichts mehr passiert. Es ist okay, wenn ich im Glauben nicht weiterkomme. Es ist okay, wenn mein Charakter sich nicht ändert, wenn ich nicht vorankomme. Die Witwe des 21. Jahrhunderts findet sich ab mit den Nöten, in denen sie drinsteckt. Sie sollte eigentlich, gerade wegen der Verheißung, die Jesus gibt in Lukas 18, immer wieder zu Gott gehen, aber sie macht das nicht. Möge dieses Beispiel für uns eine Warnung sein, dass wir solche sind, die achtsam sind, die wachsam sind und die vor allen Dingen im Gebet immer wieder zu Gott gehen. Wir haben einen gnädigen, einen barmherzigen Gott, der viel gnädiger ist, als wir es oft erwarten würden. Und möge dieses Beispiel der Witwe uns genau an das erinnern, immer wieder diese Dinge zu tun, damit Gott uns Gnade schenkt, mit den Herausforderungen und Prüfungen unserer Tage richtig umzugehen. Amen. Ich würde noch gerne vielleicht, dass wir uns erheben und ich bete. Herr, wir sind dir sehr, sehr dankbar, dass du uns in deinem Wort viele Verheißungen, aber auch viele Warnungen gegeben hast. Du sagst eindeutig, wir sollen achtsam sein, wir sollen wachsam sein, wir sollen betende Menschen sein, um bereit zu sein, wenn du wiederkommst. Du weißt aber, wie schnell wir uns oft gehen lassen, wie schnell wir uns mit Dingen abfinden, die nicht gut sind, wie schnell wir verzagen in unseren Nöten. Wir möchten dich bitten, dass du uns Gnade schenkst, wir möchten dich bitten, dass du uns führst, wir möchten dich bitten, dass du uns anhand dieses warnenden Beispiels der Witwe einfach immer wieder daran erinnerst, wirklich im Gebet zu verharren. Herr, wir möchten solche sein, die bereit sind, dir zu begegnen, die bereit sind, wenn du wiederkommst, mit dir zusammen dahin zu gehen, wo du für uns die Wohnungen vorbereitet hast. Schenk uns da viel, viel Gnade, dass dieser Text uns ermutigt, im Glauben voranzugehen, aber auch eine Warnung ist, nicht schläfrig zu werden. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Gnade, die du uns immer wieder gibst. Amen.